Ein Arbeitgeber, der einen Freiraum lässt, bei dem neueste technologische Entwicklungen erforscht und mitgeprägt werden und bei dem man das eigene Wissen an andere Wissbegierige weitergeben kann. Die Fachhochschule als Arbeitsplatz klingt großartig, aber auch sie bewegt sich im Spannungsfeld zwischen Tradition und Innovation. Denn unsere Gesellschaft wandelt sich schnell und mit ihr wandeln sich auch die Themen, Inhalte und Fragestellungen. So entsteht schnell der Anspruch, aktuelle Entwicklungen, beispielsweise technologische, in der Lehre zu berücksichtigen. Aber kann das überhaupt gelingen? Und wie findet man eigentlich das richtige Maß zwischen Tradition und Innovation, wenn man diese Lehrinhalte mitgestalten kann? Sicherlich spielt dabei auch Praxiserfahrung eine große Rolle. Ja, und damit sind wir schon mitten im Thema. Ich bin Stella und das ist die zweite Folge von Future Fusion Lehre plus Praxis, die HAW-Professur. Was eine HAW-Professur genau ist, das habe ich in der ersten Folge zwei Professoren der Fachhochschule Erfurt gefragt, die seit einigen Jahren eine HAW-Professur innehaben. In dieser Folge will ich gemeinsam mit der FH Erfurt herausfinden, wie HAW-Professorinnen und Professoren ihren Arbeitsalltag an einer Fachhochschule gestalten und welche Rollen dabei Innovation, Forschung und manchmal eben auch bürokratische Prozesse spielen.
Ich selbst habe extern promoviert oder angefangen intern zu promovieren, bin dann in die externe Richtung gewechselt.
Das ist Professor Dr. Volker Herwig. Er ist bereits eine ganze Weile an der Fachhochschule Erfurt als Professor für Wirtschaftsinformatik berufen und hat dann auch noch verschiedene Unternehmen gegründet, parallel. Wie das geht, das habe ich ihn gefragt. Und ich spreche auch mit ihm.
Wissensvermittlung heutzutage besteht eigentlich darin, Muster der Problemlösung zu erkennen und diese zu adaptieren.
Das ist Professor Dr. Marcel Speer. Er hat die Professur für Web Engineering inne und bespielt damit ein Themenfeld, das sich so schnell wandelt wie kaum ein anderes. Wie behält er hier den technologischen Überblick? Die Antworten auf diese und viele weiteren Fragen kommen jetzt. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Herr Herwig, hallo Herr Speer, schön, dass Sie heute bei mir sind.
Hallo.
Schönen guten Tag, Dankeschön für die Einladung.
Herr Professor Herwig, Herr Professor Speer, zu Beginn möchte ich gerne mit einer ganz grundlegenden Frage starten, denn heute geht es ja um Tradition und Innovation im Hochschulkontext. Wie definieren Sie denn diesen Begriff? Herr Herwig, möchten Sie vielleicht?
Ja, in Thüringen ist es ja so, dass dort für uns festgelegt ist, was wir eigentlich machen sollen, wir an einer Fachhochschule, nämlich Forschung und Lehre. Im Bereich der Forschung sind das eigentlich ganz ähnliche Themen in der Innovation, die man auch in der freien Wirtschaft hat. In der Lehre geht es eher in den Bereich, wie man Lehre macht, wie man das den Studierenden näher bringt, wie man diese neuen Dinge ausprobiert und natürlich dann auch Didaktik. Welche Methoden setze ich ein? Und da entwickelt man mit der Zeit so ein gewisses Gefühl, wie viel Innovation, wie viel geänderte Lehrformen Studierende so mitmachen, wo gewisses Entsetzen eintritt, auch bei Studierenden, wenn man dann Sachen ausprobiert und den Studierenden sagt, so jetzt machen wir das mal andersrum, jetzt erzählen Sie mir mal, wie das eigentlich funktioniert und wie diese Technik so eingesetzt werden sollte aus Ihrer Perspektive. Aber auch das, sag mal, etabliert sich dann über Zeit bei den Studierenden und da merkt man auch Veränderungen, viel Offenheit und viel auch Experimentierfreudigkeit bei den Studierenden.
Das Thema Erneuerung hat ja so im Grunde genommen zwei Facetten. Also die eine Facette wäre ja, alte, bekannte Probleme mit neuen Ansätzen zu lösen und auf der anderen Seite neue auftretende Aufgaben mit bewährten Methoden zu bearbeiten. Genau an dieser Stelle sehen wir uns halt auch als Schnittstelle zwischen den Aufgaben und den Menschen, die diese lösen sollen. Also wir versuchen sozusagen die Fähigkeiten zu vermitteln, in beiden Kontexten die besten Wege zu ermitteln und diese dann auch zu gehen.
Wenn wir jetzt über diese innovativen Ansätze mal sprechen, also im Kontext zu diesen traditionellen, gibt es da etwas, worauf man achten muss? Also gibt es vielleicht Fallstricke? Haben Sie Erfahrungen gemacht, wie man diese traditionellen Aufgaben mit den innovativen in Einklang bringt?
Also in der Aufgabe an und für sich sehe ich eigentlich keinen Widerspruch. Also der Unterschied zu früher liegt eigentlich eher in der Schnelligkeit, in der sich die notwendigen Skills ändern. Und wir leben ja technologische Revolutionen im Zeitraffer heutzutage. Also ich ertappe mich ganz oft in Vorlesungen bei dem Gedanken, Ui, das hätte ich vor 5 Jahren, ja, da hätte ich noch das komplette Gegenteil davon erzählt. Das heißt, Wissensvermittlung heutzutage besteht eigentlich darin, Muster der Problemlösung zu erkennen und diese zu adaptieren. Dafür muss man dann aber auch üben. Also das greift eigentlich ineinander. Ein Widerspruch sehe ich da nicht.
Ich habe auch das Gefühl, dass sich bestimmte Themen wiederholen. Also ich habe immer mal jetzt Arbeiten, die ich auch mitbetreue, als Zweitbetreuer, wo thematisch Themen enthalten sind, die man technologisch mit anderer Technologie in der Vergangenheit bereits hatte, gefühlt ziemlich abschließend durchdiskutiert hat und jetzt gibt es neue Technik und es wird halt mit der neuen Technik dann gemacht. Man lehrt ja quasi auch nicht die Technik und auch alle Technik der Vergangenheit und dann die neuen Dinge, sondern lehrt dann im Prinzip das, was bemüht sich darum, das zu lehren, was aktuell auch in der Wirtschaft genutzt, gefördert wird und natürlich die dafür notwendigen Grundlagen. Aber man hat auch das Gefühl, dass Themen immer wieder neu aufkommen, einfach mit anderer Technik.
Ist das jetzt was Gutes oder ist das jetzt, was jetzt manchmal einen auch ermüdet? Also weil man denkt, wäre das jetzt nicht mal schön, was komplett Neues zu machen oder ist das eher komplett das Gegenteil? Also toll, das entwickelt sich ständig weiter und jetzt darf ich so mitgestalten und mitprägen.
Für mich an einigen Stellen schon eher so, dass ich etwas genervt bin, wenn wieder so eine, sagen wir mal, eine neue Kuh durchs Dorf getrieben wird, die man eigentlich schon kennt. Und die so mit großer Begeisterung, das sich auch bewegt durch die Literatur und auch die Studierenden. Jetzt kommt die große Lösung dieser Probleme und man selbst aber eher das Gefühl hat, ja, das war schon mal da. Auch die Herausforderungen, die immer noch da sind, die sind noch da, sind noch nicht gelöst. Es ist nur eine neue Technik, die da zum Einsatz kommt. Es gibt immer wieder Bereiche, die auch neu bearbeitet werden, die auch anders gelöst werden. Und ja, da gibt es dann natürlich auch mal innovative Sachen dabei, die ganz spannend sind und die uns auch wirklich weiterbringen. Ja.
Herr Speer, wie nehmen Sie das wahr?
Wenn ich jetzt extrapolieren würde aus meiner Vorerfahrung, würde ich sagen, dass die einzelnen Themen ja doch dediziert unterschiedlich sind in ihren Ausprägungen. Also, dass sich etwas hundertprozentig wiederholt, habe ich eigentlich so noch nicht erlebt. Und im Endeffekt kann man ja immer die Vorerfahrungen mitnehmen, die man bei der letzten Problemlösung mitgenommen hat und macht es dann einfach besser. Also das ist ja dann sozusagen die inkrementelle Erweiterung des Wissens und der Fähigkeiten. Und ich sehe das eher als Asset.
Wie schaffen Sie es denn dabei, Ihre Lehre ständig an diese ja wandelnden technologischen Entwicklungen anzupassen, ohne die Studierenden zu überfordern? Also ich kann mir vorstellen, dass das für Sie ja sicherlich spannend und mal weniger spannend ist, wenn sich diese Dinge wiederholen. Aber wie gehen denn die Studierenden damit um? Und wie schaffen Sie das gut zu implementieren?
Also die erste Frage ist, wie bleibt man up to date? Und die zweite Frage ist, wie vermittelt man das so, ohne in eine Überforderungssituation zu gelangen? Also vielleicht zur ersten Frage. Ich versuche, engen Kontakt zu halten mit meinen Kollegen aus der Wirtschaft von früher, mit meinen Kommilitonen und mich einfach über deren Alltag auf dem Laufenden zu halten. Also was sind deren Ansätze, was sind die Werkzeuge, was sind die Problemstellungen? Also einfach bei einem Bier, bei einem netten Gespräch, das einfach mitzunehmen. Dann gibt es natürlich traditionelle Methoden wie Konferenzen, Zeitschriften, Bücher. Ja, gerade bei Büchern, bei Fachliteratur gibt es einige Verlage, auf die ich mich dann stark verlasse, dass wenn Themen reif genug sind, dass die systematisiert werden können, dass die verbreitet genug sind, dass sich dann auch jemand hinsetzt und das aufarbeitet und dann auch in einer Art und Weise zur Verfügung stellt, dass man das dann strukturiert weitervermitteln kann. Und dann muss ich auch einfach zugeben, dass Blogs, Twitter bzw. X, YouTube, das sind einfach Frühindikatoren, was als nächstes aktuell werden könnte. Und da kann einfach bei der Geschwindigkeit kein anderes Medium mitkommen. Also ich habe einige Twitterer, Xer, die ich verfolge, wo ich dann wirklich tagesaktuelle Informationen dann auch versuche zu teilen. Genau, und die zweite Frage bezüglich der Überforderung. Die einzelnen Lehrmodule sind ja akkreditiert und auf Studierbarkeit geprüft. Das heißt, der Zeitaufwand wird als angemessen betrachtet. Die Veranstaltungen sind so designt, dass es auch in diesen Zeitschnitten möglich sein sollte, das zu lernen und zu erarbeiten. Aber dann muss ich auch sagen, ich gehe auch mit einer gewissen Erwartungshaltung an meine Studierenden. Es ist eine akademische Ausbildung, es ist eine Hochschulausbildung. Und da sehe ich einfach das als notwendige Voraussetzung, das intrinsische Interesse und die Neugier für das Fach. und dass man da auch in einer gewissen Art und Weise dem Studium gegenübertreten muss und dass man sich da Mühe geben muss und die Inhalte auch zu Hause nacharbeitet. Muss ich auch sagen, ich gebe mir Mühe, die Inhalte aktuell und wertvoll zu halten und dann erwarte ich dann auch entsprechend das Eigenengagement der anderen Seite.
Wir haben ja immer eine gewisse Basis an Technologie, die wir lehren, die ist eigentlich relativ stabil aus meiner Sicht und in meinen Fächern. Und dann kommt natürlich das dazu, was Herr Speer auch gesagt hat, die aktuellen Themen, die die Wirtschaften irgendwie bewegen. Und da ist, glaube ich, ein Kontakt zur Wirtschaft, zu ehemaligen Kollegen, zu Freunden, die in so einem Bereich noch arbeiten, sehr wichtig. Ich berate selber noch, das ist so für mich noch ein wichtiger Input, indem ich quasi sehe, was dort so passiert in den Themen, in denen ich aktiv bin. Ich habe so eine Gruppe von IT-Leitern in Thüringen, mit denen wir uns austauschen alle 2 Monate. Das ist auch ganz wertvoll und ist auch relativ breit gestreut, was dort an Themen hochkommt. Und wir machen das seit mehr als 10 Jahren. Und man weiß, es dient quasi allen gegenseitig, diese Erfahrungen, die man dort hat, auch weiterzugeben. Und für mich ist das quasi auch so ein Input, dass ich sage, was bewegt die derzeit? Wo ergeben sich mal Bereiche für Arbeiten, wissenschaftliche Arbeiten, die wir mit Studierenden machen, wo wir gezielt bestimmten Themen auch mal nachgehen. Für mich selber ist Gartner noch eine ganz schöne Quelle neben diesen Social-Media-Themen, weil die einfach schneller sind als jetzt Buchquellen in unserem Bereich, speziell in meinem Bereich. Und ich habe immer so für mich gesagt, ich will nicht der Professor sein, der jetzt im IT-Bereich so rein aus Büchern lehrt, also aus Lehrbüchern im Grundlagenbereich. Klar, da ist das so, da sucht man sich bestimmte Sachen aus, die einem selbst liegen, die man selbst so mal denkt, dass die gut zu vermitteln sind. Aber in dem Bereich, der interessanter ist, in den höheren Semestern, im Masterbereich, da ist es schon so, dass man sehr aktuell bleiben muss. Und sind die Studierenden damit überfordert? Also so ein bisschen vielleicht für mich an vielen Stellen eine Gratwanderung. Man probiert das aus. Ich mache eine ganze Menge auch in Englisch quasi, wo ich dann englische Quellen benutze oder der Master muss so ein Harvard-Buch quasi parallel lesen und da wird über die einzelnen Kapitel quasi gesprochen und diskutiert, was ich sehr wichtig finde und dann merkt man, wie die Studierenden reagieren und kann sich selbst dann auch darauf so ein bisschen anpassen und einige Themen wieder rausnehmen oder detaillierter machen, wenn man merkt, sie brauchen quasi mehr Zeit. Aber die Erwartung, die Herr Speer formuliert hat, dass die ihr Studium ja freiwillig machen, die ist schon da. In unserem Technikbereich ist es auch so, dass wir natürlich in frühen Semestern einen relativ hohen Verlustgrad haben. Das heißt, wir verlieren 40% der Studierenden, die im Prinzip den Leistungserwartungen, die wir haben, nicht gerecht werden. Das ist traurig, das ist aber auch nicht untypisch in den technischen Fächern. Über die Jahre, ich bin jetzt seit fast 15 Jahren, glaube ich, an der Fachhochschule mit der Professur, wurde Verschiedenes probiert, auch schon in meiner Zeit, mit Hilfskräften, mit speziellen Nachschulungsangeboten. Und in Summe ist nicht viel davon erfolgreich. Es ist letztlich so ein Filter, der passiert und vielleicht auch passieren muss.
Was ich auch raushöre, ist natürlich die Bereitschaft auf Ihrer Seite, sich ein Netzwerk aufzubauen, insbesondere bei sehr praxisbezogenen Fächern, die Sie ja nun mal haben, auch wirklich mit der Wirtschaft im engen Austausch zu sein und zu bleiben, um halt eben genau herauszufinden, was da aktuell die Herausforderungen sind. Jetzt kann man sich ja aber auch nochmal anschauen, wenn Sie sich die aktuellen technologischen Entwicklungen aneignen, wenn Sie, wie Sie sagten, auf den sozialen Netzwerken unterwegs sind, sich die Literatur aneignen, welche Rolle spielt dann aber auch der Austausch mit den Studierenden selbst? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, wir sprechen über die Studierenden, die so eine richtig große Leidenschaft haben, die sich auch abseits vom Lehrplan noch mit ganz vielen Themen auseinandersetzen, haben Sie da auch so ein bisschen eine, hören Sie da Ihren Studierenden zu?
In den höheren Semestern ist es schon so, dass bei uns sehr viele Studierende arbeiten. Das ist so, ab dem 4., 5. Semester beginnt das. Zeitlich eine Herausforderung, inhaltlich, aber für die Studierenden unheimlich förderlich. Weil die sehen in der Praxis, was gefordert wird. Die fangen an, parallel die Sachen, die sie gelernt haben im Studium, anzuwenden und kommen dadurch auch mit sehr vielen eigenen technischen Themen. Ich würde behaupten, wir schreiben mehr als 80% unserer wissenschaftlichen Arbeiten mit Praxisunternehmen, mit Praxispartnern. Und das ist dann so ein Punkt, wo wir auch inhaltlich Feedback kriegen. Ja, also über Bachelor-Masterarbeiten, über Bachelor-Projekte, Master-Projekte, die laufen, hört man nochmal sehr viel, hat auch nochmal Austausch mit einem anderen Netzwerk von Firmen, die einfach sehr breit gefächert sind.
Für mich sind die Neugier und die Fragen der Studierenden ganz spannende Treiber, um auch mein eigenes Verständnis zu hinterfragen. Also mir macht das Lernen und das ja neue Inhalte zu erfahren total viel Spaß. Es heißt ja so schön, am besten lernt man, wenn man unterrichtet, und das ist vielleicht auch ein Grund, warum ich da jetzt gelandet bin, wo ich gelandet bin. Und von daher ist der Austausch mit den Studierenden extrem wertvoll. Und das auch aus mehreren Richtungen. Also zum einen haben wir Studierende, die schon vorher Ausbildung gemacht haben. Also wir haben ein anderes Klientel als jetzt eine klassische Hochschule, würde ich jetzt mal so generalisieren. Wir haben auch die klassischen Abiturienten, aber wir haben auch schon Menschen, die was erlebt haben. Und da kommen ständig neue Werkzeuge, neue Programmiersprachen, neue Methoden, wie man mit Sachen angeht, die mir im Lehralltag begegnen und die ich total spannend finde und die ich total gerne aufnehme. Das bereichert auf jeden Fall auch meinen Kenntnisstand enorm. Und dann nutze ich gerne die Möglichkeiten, die unsere individualisierten Lehrformate bieten. Also wir haben Forschungsseminare, wir haben Projektarbeiten, wir haben Abschlussarbeiten. Und da kann man quasi die neuen Themen ja auch zusammen mit den Studierenden ausarbeiten und kennenlernen. Und in der betreuten Kennenlernen der Themen verbessern sich die Fähigkeiten von allen Beteiligten. Von mir als Lehrperson, von den Studierenden in der Erarbeitung neuer Inhalte, in der Problemlösekompetenz. Und ja, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Sache. Und dann, was Herr Herwig sagte, kann ich nur komplett bestätigen. Eine Vielzahl unserer Studierenden arbeiten, verdienen sich ihr Geld. Und eine bessere Lebensschule kann man sich nicht vorstellen. Also weil dort wirklich die praxisrelevanten Themen sind, weil sie dort auch mit der Realität, also ich sag mal so mit dem Alltag einer Softwareentwicklerin oder eines Softwareentwicklers sich auseinandersetzen müssen. Und dann aus den Firmen halt die Themen für die Abschlussarbeit mitbringen, die per Definition praxisrelevant und aktuell sind, weil das sind die reellen Probleme, die die Firmen in unserer Umgebung betreffen. Und da sehe ich auch unseren erweiterten Auftrag als regional verwurzelte Fachhochschule, dass wir einfach den Wissenstransfer aus der Forschung in die Firmen via das Wissen und die Fähigkeiten der zukünftigen Angestellten durchführen.
Das ist ja total spannend, weil das ja im Grunde auch nochmal zeigt, dass Sie einerseits den Studierenden zuhören und andererseits ja aber auch ganz viel Input aus den Unternehmen vor Ort mitnehmen. Also dieses gleichzeitige Sender- und Empfängerprinzip, war das in Ihrer Rolle als Professor etwas, was ganz natürlich kam, oder mussten Sie das erlernen oder üben?
Also ich denke, das ist eine Charaktereigenschaft, die man also mitbringen muss zu einem gewissen Teil. Und wo es auch in der Vorbereitung keine Standardlösung gibt. Also es muss jedem klar sein, dass man mit dem Beruf des Professors in einer Fachhochschule einen sehr engen Kontakt mit den Studierenden hat und sehr viel enger als der von der Universität bekannt ist. Ich habe mich dafür bewusst entschieden, da mir die Lehre schon als Assistent während der Promotion Spaß gemacht hat. Von daher hatte ich da schon Gefühl dafür, dass das mir gefällt und dass das mir liegt. Und ansonsten ist das tatsächlich viel Übung am lebenden Subjekt mit allen Höhen und Tiefen. Aber ich kann nur sagen, am Ende ist es eine sehr befriedigende Tätigkeit und ich kann das nur allen sehr empfehlen.
Das ist eine bewusste Entscheidung, die man da trifft. Ich fand das auch immer spannend, auch als ich jünger war, ganz spannend, in dieser Rolle quasi Menschen was beizubringen. In der praktischen Arbeit, ich war eine ganze Weile in der Industrie, habe dort viel Projektmanagement gemacht, viel Requirements Engineering. Und das sind das auch Themen. Ja? Also das ist ja nicht so, dass sie dann dort Leuten einfach was vorsetzen können, erzählen können. Es ist immer eine Kommunikation, Feedback zurückkriegen und dann etwas draus machen. Ja? Ein Konzept, ein Projekt leiten, ganz viel Interaktion. So dass dieser Teil gar nicht so anders ist. Wenn ich jemand habe, der rein in Technik denkt und eigentlich auch nicht so gerne kommunizieren will, für den ist das eigentlich auch nichts. Die merken das auch sehr schnell, dass eigentlich dieser Lehrteil, der an der Fachhochschule relativ hoch ist, dass sich das nicht so richtig eignet für sie.
Es ist ja auch nochmal ganz interessant im Kontext dazu, dass man ja wirklich als Professor im Zweifel gar nicht richtig weiß, worauf man sich da einlässt, weil man ja selten ein Professorenpraktikum macht oder ich weiß auch nicht, auch mal eine Zeit lang das genau gemacht hat. Also ich kann mir vorstellen, sich da vorher mit auseinanderzusetzen, das ist auf jeden Fall eine sehr gute Idee. Wahrscheinlich dann auch mit ProfessorInnen mal zu sprechen, die einen ein bisschen was erzählen können, damit man nicht komplett ins kalte Wasser springt, oder?
Naja, viele haben in ihrer Promotionszeit irgendwie gelehrt. Ja, also klar, Fachhochschule heißt, ich habe in der Regel eine Promotion. Und in dieser Promotionszeit haben sehr, sehr viele eigentlich ja Lehre gemacht, kennen das also auch. Und da ergibt sich dann quasi dieser Wunsch, auch in die Richtung zu gehen. Ich selbst habe extern promoviert oder angefangen intern zu promovieren, bin dann in die externe Richtung gewechselt. Da fehlt dieser Baustein irgendwie schon. Ja, also ich habe ein bisschen gelehrt, 3-4 Veranstaltungen in dieser Zeit als Doktorand. Und dann sind es mehr externe Trainings, die man vielleicht gibt, auch in Firmen, wo man dann Erfahrungen sammelt. Aber auch diese Rolle, Mitarbeit in Gremien, die ich an so einer Hochschule habe, die lerne ich eigentlich nur kennen durch diese Zeit der Promotion. Und klar, Praktika gibt es dafür nicht. Und es ist auch eher selten, dass so ein Professor die Rollen nochmal wechselt.
Also die Promotion als Praktikum, das finde ich eigentlich einen ganz schönen Gedanken an der Stelle. Jetzt sind Fachhochschulen und damit ja auch die Fachhochschule Erfurt bereits in diesem Spannungsfeld zwischen Tradition und Innovation angekommen. Wir haben jetzt ganz viel über Lehrinhalte gesprochen und über ihre eigene Weiterbildung und die Forschungsmöglichkeiten. Aber wie verändert sich denn auch Lehre an sich? Also kann nicht jetzt jeder Student, jede Studentin alles im Internet finden und sich Hausarbeiten von ChatGPT schreiben lassen? Was ist da Ihre Erfahrung?
Also es wird keiner bestreiten, dass vor 2 Jahren eine Revolution stattgefunden hat. Also im Herbst 2022 ist ChatGPT bekannt geworden. Das ist erst 2 Jahre her. Man kann es kaum fassen, weil es tatsächlich im Alltag so angekommen ist und da auch mittlerweile eine Selbstverständlichkeit in der Nutzung der Technologie da ist, die schon extrem beeindruckend ist. Und da muss auch ja gerade ich sagen, ich habe mich schon die letzten 20 Jahre mit dem Thema KI beschäftigt und dieser enorme Durchbruch war unerwartet und ist immer noch sehr beeindruckend, wie groß und wie plötzlich der passiert ist. Und wie immer, wenn man große Neuerungen hat, die haben Vor- und Nachteile, wobei die Vorteile für mich im Wesentlichen überwiegen. Also klar, wir müssen unsere Prüfungsformen überdenken, manche können wir nicht mehr anbieten. Wir müssen den Abnahmeprozess von Arbeiten individueller gestalten. Wir müssen stärker oder auf die persönliche Lern- und Arbeitsleistung schauen. Das heißt, der ganze Abnahmeprozess, der Prüfungsprozess ist natürlich, muss jetzt enger an der Person sein. Auf der anderen Seite, wir müssen auch unsere Lehrinhalte überarbeiten und analysieren, was sind die tatsächlichen Aufgaben, die eine Informatikerin oder ein Informatiker in den nächsten 10 Jahren einer Firma tatsächlich ausüben wird. Also welche Aufgaben sind automatisierbar? Welche können jetzt abgenommen werden der Person? Welche Lehrinhalte können dadurch eventuell gekürzt werden? Und was sind dann aber die anderen Sachen, die dann durch diesen Produktivitätszuwachs auf die Person zukommen? Also dann die Nutzung dieser KI-Tools, um die Aufgaben des Arbeitsalltages zu optimal auszuführen. Das ist sozusagen das, was wir in der Lehre integrieren müssen. Die KI ist da, die wird nicht weggehen. Ich finde das auch okay. Ich habe auch für meinen Teil noch nie vermisst, dass ich keine Kutsche lenken kann. Werkzeuge sind dafür da, genutzt zu werden und wir Menschen sind dafür gemacht, Werkzeug zu nutzen.
Es ist schon so, dass wir sowohl in Firmen als auch bei Studierenden diese Werkzeuge in der Nutzung auch schon sehen und erleben. Und die werden auch nicht weggehen. Und Technologie ist an der Stelle kein Feind, sondern die Frage, und die Frage für uns ganz besondere ist, wie bringen wir den Studierenden, auch uns selbst vorher, die sinnvolle Nutzung bei? Ja, also was ist die sinnvolle Nutzung der Technologie? In unserem Umfeld natürlich die Abnahme etwas langweiliger Programmieraufgaben. Und was sind die Themen, die dann an der Stelle wieder herausfordernd sind? Sicherheit ist da so ein Thema. Quellen ist ein Thema, also sowohl für Sachen, die ich dort generieren lasse, technisch. Ich lasse dann Code generieren von so einer KI, füge das Ganze zusammen zu einem System und hoffe, dass es das tut, was es tun soll. Das kann ich durch Tests verifizieren, die kann ich auch automatisieren zu guten Teilen. Aber das kann natürlich auch, sagen wir mal, falsch angelernt sein, ganz bewusst falsch angelernt sein. Ja, also da gibt es also auch Risiken in dem Bereich. Mit dem Blick auf wissenschaftliche Praxis und Quellenarbeit, Plagiatismus haben wir in den letzten Jahrzehnten ja ganz intensiv als Thema gehabt, ist das natürlich auch etwas. Und eine KI gibt mir, die kann ich zwar fragen nach Quellen, aber dann sind die nicht bezogen auf die Aussagen, die gemacht werden, sondern sind eher so allgemein gesetzt. Das ist ja eine gute Basis, aber ich kann auf so einer Basis keine wissenschaftliche Arbeit aufbauen. Das müssen Studierende lernen, das müssen wir ihnen beibringen. Gleichzeitig ist es aber so, dass auch im Themenbereich wissenschaftliches Arbeiten ich mit einer KI, wenn ich sie sinnvoll nutze, auch viel machen kann. Ich kann Texte reformulieren, das finde ich persönlich sehr hilfreich. Ich kann mir Sachen mal zusammenfassen lassen und muss sie dann aber natürlich in gewisser Weise wissenschaftlich nacharbeiten. Auch da kann KI helfen, sie kann mir Quellen erstmal geben, Quellenhinweise geben, die ich dann aber weiter bearbeiten muss. Insofern müssen wir den sinnvollen Einsatz beibringen in den Bereichen, wo wir wissenschaftliche Arbeiten abfordern, also Bachelor-Masterarbeiten zum Beispiel, Seminararbeiten, ist das eine Herausforderung. Das beginnt, dass man dort Studierende hat, die sich größere Textbausteine generieren lassen. Und da muss man quasi schon aufpassen und überlegen, was jetzt der sinnvolle Teil ist, den ich dort abfrage, wie eng ich die Themen fassen kann, um zu erkennen, dass so eine Arbeit richtig geschrieben wird. Aber es geht aus meiner Sicht darum, zu gucken, wie ich die Technik innovativ einsetze und sie sinnvoll zum Einsatz bringe.
Ja, ich kann mir vorstellen, insbesondere diese sehr traditionellen Lehrmethoden, die Sie ja tatsächlich haben. Es gibt ja die klassischen Einführungsvorlesungen, das ist dann ja sehr frontal. Und dann gibt es ja aber eben diese innovativen Ansätze. Sie haben das ja beide eben sehr schön formuliert, dass wir das als Handwerkszeug nutzen sollten und dass Menschen schon immer dieses Handwerkszeug auch genutzt haben, dass sie dafür ja auch irgendwie gemacht sind. Wie gehen Sie denn dann aber im Alltag damit um, das zu verbinden, also Tradition mit Innovation? Und wie schaffen Sie es, die Vorteile von beiden Ansätzen zu nutzen?
Also da ist jetzt erstmal die Unterscheidung zu treffen, was sind jetzt eigentlich traditionelle Lehrmethoden und wo sich innovative Ansätze davon unterscheiden. Und wenn ich es jetzt einfach mal für mich definieren würde, würde ich sagen, traditionell bedeutet für mich, dass wir in einem vorgegebenen, wenn Sie so möchten, verschulten Setup ein festes Curriculum mit Merkinhalten und Fähigkeiten, wie beispielsweise Programmierung, unterrichten. Und das halte ich immer noch für absolut notwendig. Interessanterweise habe ich gerade letzte Woche einen Artikel in der Spektrum der Wissenschaft gelesen zu den Vorteilen des Auswendiglernens, was ja eigentlich ein sehr, sehr unbeliebtes Thema ist. Aber da sind einfach ein paar Punkte aufgezählt, warum das tatsächlich auch in der heutigen schnelllebigen Welt, wo es auf Problemlösekompetenz ankommt, dass es einfach notwendig ist. Im Endeffekt ein Aspekt ist, wenn wir Problem X lösen wollen, das aber auf 20 Lösungsschritten vorher beruht, die man verstanden haben muss, dann ist es trotz Wikipedia einfach ineffizient, sich alles neu zusammensuchen zu müssen. Und auch das Thema Innovation, was Sie vorhin ansprachen, also Innovation im Sinne von Generierung neuer Ideen, basiert kognitiv auf der assoziativen Aggregation bekannter Fakten. Das heißt, man muss diese Fakten einfach vorher wissen, vorher kann man nichts Neues daraus bauen. Auf der anderen Seite, innovative Ansätze sind natürlich wichtig, wenn wir Problemlösekompetenz trainieren. Also Dinge nur zu wissen, ist wichtig, aber davon ist noch kein Problem gelöst. Die Problemlösekompetenz versuchen wir in projektgetriebenen individuellen Aufgabenstellungen zu unterrichten, wo sich Studierende in einer Umgebung, in einer neuen Umgebung mit neuen Werkzeugen, neuen Algorithmen, neuen Methoden, neuen Aufgabenstellungen, wo sie sich einarbeiten müssen und produktiv sein sollen. Und das ist für meine Begriffe auch das Zielszenario, auf das wir unsere Studierenden vorbereiten müssen. Mit ihrem Wissen, mit ihren gelernten Fähigkeiten, mit ihren Erfahrungen aus der Vergangenheit in den Firmen, in den Forschungseinrichtungen, in den Behörden, ja, die Aufgaben der Zukunft zu lösen.
Ja, dann sprechen wir doch einmal ganz konkret über genau diese Problemlösungen, die sich ja vielleicht im besten Fall bei der Fachhochschule schon als kleine Problemlösungen etabliert haben, die dann aber in der Wirtschaft auch übertragen werden können. Herr Herwig, Sie haben ja auch mit Studierenden gegründet. Wie kam es dazu und was sind da die Potenziale?
Ja, wir haben vor einigen Jahren gegründet mit Studierenden. Eigentlich ist das so wie in jeder größeren Organisation. Es gibt eine Idee, die in vielen Gesprächen langsam reift und dann raffen sich die Beteiligten irgendwann auf und gehen diesen doch relativ großen Schritt aus so einer gesetzten Organisation und gründen ganz formal. Aus einer Hochschule ist das ein bisschen einfacher vielleicht heraus, weil ich zum einen ein ganz gutes Netzwerk von Wissen habe, vielleicht auch speziellen Wissen. Ich habe auch junge Leute, die vielleicht ein bisschen risikobereiter sind, Studierende, die das ausprobieren wollen. Und ich habe eine ganze Reihe von Förderprogrammen, die relativ gut zugeschnitten sind, auf dieses Potenzial aus Hochschulen heraus mit Studierenden zu gründen. Gibt es ein sehr verbreitetes und aus meiner Sicht ein bisschen gießkannenartiges, das Exist-Förderprogramm. Und das ist aber, geht es nicht um Riesenbeträge, aber es ist gut angelegt, sodass man in der Breite mit der Gießkanne so eine Massenförderung hinbekommt. Und die zeigt nach meiner Perspektive und Erfahrung der letzten Jahre eine sehr gute Wirkung. Und wir hatten eine Idee mit einem Kassensystem für die Gastronomie und haben das in vielen Diskussionen entwickelt. Und haben dann mit Exist gegründet, haben einen Prototypen entwickelt und dann Schritt für Schritt quasi dann auch externe Förderung geholt und haben als 5 Gründer das letztlich dann auch so weit gebracht, dass ich mich dann rausgenommen habe. Das ging dann aufgrund des Zeiteinsatzes nicht mehr. Und die anderen Gründer haben quasi dann, wir haben es dann verkauft an den größeren Investor und die anderen Gründer haben dann dort auch weitergemacht und das Ganze weiterentwickelt. Das Thema an sich lebt auch noch, ist im Einsatz und das ist toll, sowas wachsen zu sehen.
Ja, und ich kann mir genau vorstellen, dass das ja im Grunde der Beweis für eben diese Innovation ist, im Grunde, also ein sehr gutes Beispiel. Herr Speer, Sie haben das ja eben gerade auch schon angemerkt, dass Sie, dass sich das eine, Tradition und Innovation, gar nicht ausschließt. Jetzt könnte man ja meinen, die Fachhochschule sei ein ja sehr hochdynamisches Gebilde und ein Umfeld, in dem man ganz, ganz viel gestalten und machen kann. Und gleichzeitig ist ja so eine Fachhochschule aber auch eine Institution des öffentlichen Dienstes mit allem, was jetzt dazugehört und welche Assoziationen wir vielleicht im Kopf haben. Wann und wie profitiert denn eine Fachhochschule davon?
Es ist der öffentliche Dienst und da ist sehr viel sehr hart reguliert. Und es gibt natürlich damit eine ganze Reihe ganz formaler Prozesse, die wir einhalten müssen. Das trifft sowohl die Professoren als auch die Mitarbeiter. Gleichzeitig bemüht man sich, bestimmte Themen zu digitalisieren, Prozesse zu digitalisieren, sie damit einfacher, transparenter zu machen. Damit sind wir als Fachhochschule Erfurt eigentlich im Vergleich zu anderen Hochschulen sehr weit. Aber die formalen Prozesse bleiben natürlich. Und da geht es um Gelder, es geht um öffentliche Gelder, deren Nutzung auch kontrolliert werden muss. Aus der Sicht ist das ganz nachvollziehbar. Aber wie man das als Privatperson auch erlebt, ist es auch als Mitarbeiter so einer öffentlichen Einrichtung auch so, dass das doch ja sehr formal ist und auch Zeit kostet, eigene Zeit kostet. Und das ist manchmal doch etwas sehr formularlastig und sehr aufwendig.
Ganz zum Schluss würde ich aber gerne noch einmal von Ihnen wissen, für welche Themen Sie denn gerne Lösungen finden wollen würden. Also in welchen Bereichen brauchen wir eigentlich noch Innovation oder mehr Innovation, als sie aktuell stattfindet?
Also wenn Sie mich fragen und auf eine technische Aufgabe festnageln würden, könnte ich natürlich mit den offensichtlichen Themen antworten. Klimawandel, günstige, nachhaltige Energieversorgung, oder auch die Aufrechterhaltung der Produktivität in der Landwirtschaft bei gleichzeitigem Naturschutz. Aber ich glaube, auch die wirklich wichtigen Themen unserer Zeit sind nicht technischer Art. Wie leben wir zusammen? Wie können wir in unserer Gesellschaft die unterschiedlichen Interessen unter einen Hut bringen? Wie kann man die gegenseitige Rücksichtnahme zwischen den Menschen verankern? Helmut Schmidt hat mal gesagt, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Vielleicht in ganz kleinen Schritten vorangehen. Und da würde ich eher auch den Beitrag, den wir leisten können, auch eher im Sozialen und im Miteinander sehen. Also wir haben einen relativ hohen Anteil von Studierenden mit Migrationshintergrund. Und wenn ich dann die Übungsgruppen sehe, wenn ich die Teams sehe, wie die sich zusammenfinden, wie sie gemeinsam Probleme lösen, das studentische Leben an der Fachhochschule, wie gemeinsam gefeiert wird, wie einfach die Unterschiede sich in Selbstverständlichkeiten auflösen, wie auch jeder seinen eigenen Hintergrund und seine eigenen Eigenschaften einbringt und akzeptiert wird und die Vorteile daraus gezogen werden. Ich denke, das ist eine Aufgabe, hinter die ich mich stellen würde.
Das heißt, die Hochschule auch als Begegnungsort und als Ausprobierfeld für gemeinsames Miteinanderlernen, gemeinsames Erschaffen, gemeinsames sich selbst auch weiterentwickeln. Herr Herwig, wie sieht es bei Ihnen aus?
Wir haben natürlich unterschiedliche Schwerpunkte und damit auch technisch unterschiedliche Sichtweisen. Ich sehe ganz persönlich die Herausforderung mit diesem Fachkräftethema. Wir haben da ein Problem und das zeigt sich quasi auch selbst in dem Bereich, den man so direkt sieht, im Umfeld, in Partnerunternehmen. Wir sehen Unternehmen, die sich ganz bewusst schon verkleinern, weil sie letztlich keine Leute bekommen, mit denen sie komfortabler arbeiten wollen. Und das ist also überhaupt keine gute Entwicklung. Technologie kann an einigen Stellen da sicherlich helfen, Sachen effizienter zu machen, auch vielleicht ungeliebte Tätigkeiten zu übernehmen. Ich bin derzeit in so einem Thema Field Service Management unterwegs. Da geht es also um die Unterstützung von Technikern, die mobil im Einsatz sind, die geplant werden müssen, die verwaltet werden müssen, die effizient ihre Arbeit erledigen und dokumentieren müssen. Da gibt es klassisch in der Zwischenzeit schon, dass die mit Mobilgeräten quasi kommen, Daten aufnehmen, dokumentieren. Und da gibt es natürlich jetzt auch Visionen mit diesen Brillen und Virtual Reality und Augmented Reality, dort, ich sag mal vorsichtig, unqualifizierteres Personal zu bestimmten Arbeiten zu schicken und dann technisch geschultes Fachpersonal für die Geräte, für bestimmte Aufgaben im Hintergrund zu halten, vielleicht auch älteres Personal, was nicht mehr so stark aktiv durch die Welt reisen will, und die dann dazu zu holen, wenn die Probleme existieren, wenn die konkreten Arbeiten durchgeführt werden über solche Techniken. Und das sind schon ganz spannende Technologien, die man da zum Einsatz bringen kann und damit auch als Land, als gut ausgebildetes Land auch Technologie zeigen kann im Einsatz.
Vielen lieben Dank an dieser Stelle schon mal für diese Visionen und die konkreten Themen, die wir auch irgendwie ja gemeinsam als Gesellschaft bewältigen müssen und sollen. Meine letzte Frage richtet sich so ein bisschen an Ihren Lernprozess, den Sie ja beide sicherlich haben in Ihrer Erfahrung als Professoren. Herr Speer, Sie mit ungefähr 3 Jahren, Herr Herwig, Sie mit fast 15 Jahren, wenn ich das eben richtig erinnere. Das richtet sich also ein bisschen an Sie beide. Was haben Sie jetzt eigentlich in Ihrer Zeit gelernt? Was wissen Sie jetzt besser als vor Ihrer ersten Vorlesung?
Also wenn ich mich mental in die Situation zurückversetze vor meiner ersten Vorlesung, da war da ein gewisser Respekt vor der Situation, vor dem großen Auditorium mit den Studierenden. Eigentlich habe ich genau während der Corona-Zeit angefangen. Das heißt, meine ersten Veranstaltungen waren tatsächlich nur am Bildschirm in meinem Arbeitszimmer zu Hause. Das möchte ich gar nicht so extrapolieren. Das war ja eine Sondersituation. Aber wenn ich so zusammenfassen würde, die Erwartungen, Bedenken, Fragen, die ich damals hatte, würde ich jetzt sagen, wenn ich es zusammenfassen würde, ich weiß jetzt, alles wird gut.
Herr Herwig, was wissen Sie jetzt besser als damals?
Es sind in der Tat 15 Jahre in der Zwischenzeit. Und ja, es ist lange her. Und ein Lernen, was ich jetzt besser weiß, ist, und was ich auch zu schätzen weiß, ist die enorme Freiheit, die man als Professor an so einer Hochschule hat. Das hört man im Vorhinein, Aber es ist real so, dass ich im Prinzip in dem Rahmen des Curriculums, was die Lehre angeht, extrem frei, was die Forschung angeht, agieren kann. Das ist eine große Chance. Ist immer, mit Chancen kommen Risiken, auch ein Risiko für so eine Organisation. Aber es ist so, dass auch in der Lehre die Freiheit enorm ist. Und das ist spannend, ist auch für die Studierenden spannend, weil ich viele Sachen ausprobieren kann. Die meisten der Kollegen haben hohes Engagement und sind willens, Sachen auszuprobieren, Innovation in die Lehre auch hineinzubringen. Und das ist spannend für alle Seiten. Ich gebe mal ein Beispiel. Ich hatte am Anfang meiner Vorlesungszeit so eine Grundlagen-Betriebswirtschaft-Veranstaltung. Die sind ehrlicherweise auch für die Lehrenden nicht die meistgeliebtesten, weil reine Vorlesung, zwei Semesterwochenstunden und das ist relativ langweilig. Ja, auch für so einen Professor, der, sagen wir mal, die große Show da macht und versucht, die Studierenden da zu animieren. Im zweiten Zyklus der Veranstaltung habe ich das so ein bisschen gedreht und habe die Studierenden immer so 10 Minuten, eine Viertelstunde selbst zu Wort kommen lassen, indem sie das, was sie vorher bei mir gelernt hatten, theoretisch praktisch auf so eine kleine Fallstudie anwenden mussten. Dann ändert sich das Ganze so ein bisschen, ganz innovativ. Aber es war damals mehr so ein Versuch, die zu aktivieren und denen bewusst zu machen, das hat Relevanz, das kann man auch selber quasi ausprobieren, man sieht das praktisch. Sagen wir mit Rückblick auf damals, muss ich sagen, es hat mir damals so ein bisschen die Augen geöffnet, ob der Freiheiten, die man hat und die man auch sinnvoll nutzen sollte, weil es bringt alle Seiten, sowohl den Lehrenden, weil es ihnen auch mehr Spaß macht, und auch die Studierenden deutlich weiter, wenn die da ja, so anwenden müssen, aktiv werden, selber aktiv werden, weil man nur so nach meiner Perspektive die Sachen dann auch behält und durch Anwendung festigt sich sowas deutlich.
Okay, das heißt, ich fasse zusammen, ausprobieren hilft und zuversichtlich sein hilft auch. Lieber Herr Speer, lieber Herr Herwig, vielen lieben Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Das war die zweite Folge von Future Fusion, Lehre plus Praxis, die HAW-Professur. Wenn Sie jetzt neugierig geworden sind und direkt wissen möchten, ob die FH Erfurt eine passende Professur für Sie ausgeschrieben hat, dann gehen Sie doch einfach auf fh-erfurt.de. Wenn Sie lieber direkt in den Austausch gehen wollen, dann finden Sie weitere Kontaktmöglichkeiten in der Folgenbeschreibung. Ja, und in der nächsten Folge dreht sich dann alles um die Frage, welche Arbeitszeitmodelle für HAW-Professorinnen und Professoren in Frage kommen. Gibt es hier überhaupt Freiheiten? Und auch hier spreche ich wieder mit zwei Professorinnen der FH Erfurt. Hören Sie also gerne wieder rein. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.